Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Gast bei mir, die Jessica Eckelkamp. Sie ist Vorstandsmitglied bei dem Verein Galgohilfe e.V. Und wir werden uns heute über Auslandshunde unterhalten und worauf man achten muss und was daran wichtig ist, dass man einen guten Verein auch findet. Also bleibt dran, heute wird es wirklich spannend. So, genau, vielleicht möchtest du dich kurz einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, genau. Also mein Name ist Jessica Eckelkamp. Ich bin seit über 10 Jahren eben Vorstand von der Galgohilfe. Das Vereine werden schon mal verwechselt, also wir sind die Galgohilfe. Und wir vermitteln eben so ungefähr 50% Galgos, aber auch 50% andere Rassen. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt nur solche Hunde vermitteln, also nur die Windhunde. Es gibt bei uns auch andere. Ich selber bin eben auch im Bereich Hunde tätig. Ich mache Hundebetreuung, Nahrungsergänzungsmittel, Futter für Hunde. Also ich bin in diesem Hundethema wirklich zu Hause, kann man sagen.
Es gibt ja einen Grund, dass ich auf euren Verein gekommen bin, weil ich ja auch viel von halte. Ich fand eure Vermittlung mega gut. Es ist halt nicht nur irgendein Verein, sondern ich finde, bei euch ist ja so ein bisschen das, was euch ausmacht, dass ihr einfach wirklich darauf achtet, wo die Hunde halt unter anderem auch hinkommen. Und genau, Leute, die sich halt Hunde aus dem Ausland holen, und ich habe die in der Hundeschule zu Genüge, da ist einfach sehr, sehr oft das Thema unter anderem, das sind so eins der Hauptgründe, warum die Leute zu mir kommen, dass sie Hunde kriegen und damit überfordert sind, wie sie sich verhalten. Also weil sie extrem ängstlich sind oder weil sie eben von nicht so guten Vereinen schlecht informiert werden und dann vermeintliche Labrador- oder Hütehund-Mischlinge bekommen und dann haben sie aber doch einen Herdenschutz von zu Hause stehen oder ähnliches. Ja. Und genau, vielleicht kannst du da mal einfach so ein paar Erfahrungen mitteilen.
Ja, es ist sicherlich ganz wichtig, einfach sich im Vorfeld genau den Verein anzugucken, ne? Und nicht einfach sich ein Foto anzugucken, denkt, oh, der ist aber süß, und dann zu sagen, das ist der Hund, den ich haben möchte, ne? Sondern einfach ein bisschen mehr den Kopf einzuschalten. Also, ne, den Verein so ein bisschen recherchieren, was steht bei denen auf der Webseite, informieren die gut, informieren die über den Hund. Wollen die auch von mir viel wissen? Weil nur wenn die über mich viel wissen, können die auch einschätzen, ob der Hund zu mir passt, ne, und ob der in mein Leben passt. Also das muss auch so beidseitig sein.
Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es so Webseiten gibt, die dann wirklich, ja, sagen wir mal, die Fotos schon sehr dramatisch gestalten. Und es ist manchmal, finde ich, gar nicht so einfach, dann Nein zu sagen, vor allem wenn dann noch so drunter steht, so nach dem Motto, wenn sie den nicht kaufen, dann stirbt er in 3 Wochen, weil er in die Tötungsstation kommt. Das macht ja auch einen enormen emotionalen Druck, finde ich, irgendwie immer. Und dann habe ich das ganz oft, dass die Leute sagen, sie haben den Hund jetzt gerettet. Und haben dann so ein bisschen, habe ich manchmal den Eindruck, so die Erwartung, warum ist er denn jetzt nicht dankbar? Warum macht er denn jetzt noch Probleme? Wir haben ihn doch gerettet.
Ja, genau, aber das gibt's ja nicht. Hunde, die sind nicht dankbar. Die sind nie dankbar. Das gibt's einfach nicht, diese Geschichte, ne? Und gerade die Vereine, die mit sowas arbeiten, das ist einfach unseriös. Weil ich, ne, adoptiere einen Hund, um den 10, 15 Jahre zu haben und von einer emotionalen Moment dann das ganze Leben davon bestimmen zu lassen, ist einfach, ja, einfach ein bisschen unklug, muss man sagen. Aber ich verstehe, dass die Leute darauf abfahren, aber dennoch sollten sie versuchen, ihren Kopf einzuschalten und einfach das zu hinterfragen. Weil im Tierschutz macht Eile nie Sinn. Eile gibt immer nur Probleme. Man muss das alles mit Ruhe machen können, sonst geht es einfach schief oft.
Was würdet ihr denn so sagen, wie lange sollte so eine Vermittlung von ich interessiere mich von einem Hund denn wirklich dauern? Also wenn ich jetzt sage, oh, ich bin auf eurer Webseite und ich habe jetzt einen Hund gesehen und den finde ich total cool. Wie läuft so ein Vermittlungsprozess ab? Also was passiert dann? Ich schreibe euch dann an?
Ja, genau. Also in der Regel, wir werden kontaktiert über Insta, Facebook oder Webseite, kriegen eine E-Mail. Und dann gucken wir erstmal, ist der Hund noch frei? Sucht er noch ins Zuhause? So eine erste Kontaktaufnahme, ob das so prinzipiell passen könnte aus der E-Mail heraus. Dann schicken wir unseren Fragebogen raus. Unser Fragebogen ist lang, der ist über 2 Seiten lang mit Fragen. Okay. Weil wir einfach genau wissen wollen, wie lebt derjenige, wie lebst du, ne? Funktioniert das mit dem Hund in deinem Alltag? Wenn man Vollzeit berufstätig ist, man kann den Hund nicht 9 Stunden alleine lassen, weil das wissen viele Leute, aber manche sind auch naiv da, ne? Und das checken wir genau ab. Und wenn der Fragebogen dann da ist, dann telefonieren wir. Dann machen wir ein ausführliches Telefonat, um zu klären, nochmal hinterfragen, Sachen nochmal zu klären. Und welche Fragen hat derjenige, der sich für den Hund interessiert, natürlich, ne? Der will ja auch ganz viel über den Hund wissen. Mhm. Also das machen wir ganz intensiv. Und danach machen wir einen Besuch zu Hause bei demjenigen, um zu gucken, passt das alles wirklich? Gibt es noch Sachen, wo wir zum Beispiel raten können, wo ein Körbchen stehen soll? Ist der Zaun wirklich hoch genug? Gibt es Schlupfwinkel im Garten oder so? Also einfach so ein bisschen, natürlich auch eine Kontrolle, aber auch eine Hilfestellung, ne? Das hat so beides. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann kann der Hund, in der Regel kommt er aus Spanien, aber auch manchmal auch von unseren Pflegestellen, dann kann der Hund umziehen anschließend zu demjenigen, ne, wenn dann alles passt.
Und was sind so Bedingungen, um bei euch einen Hund zu bekommen? Also was muss ich mitbringen?
Ach, es gibt ja gar nicht die Bedingung selber. Ne? Es gibt nicht die Bedingung, man muss einen Garten haben oder man muss nicht. Also vielleicht die Bedingung, Vollzeit berufstätig ist schwierig, wenn man da nicht eine gute Lösung für hat. Ne?
Ja.
Also einen Hund länger als 5 Stunden am Tag alleine lassen, eher nicht. Ne? Also so, das wäre vielleicht wirklich ein Ausschlusskriterium.
Okay.
Oder eben, man will einen großen Hund haben, wohnt 5. Etage ohne Aufzug. Das passt dann auch nicht, weil der Hund irgendwann die Treppen nicht mehr schafft. Also so ein paar Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und sonst ist es bei jedem einfach anders, wie das Leben so ist und was da so für entscheidend ist. Ne?
Okay, verstehe. Und wenn, ihr hattet jetzt eben gesagt, und dann, wenn alles klappt, wie geht es dann weiter? Also nehmen wir mal an, das funktioniert jetzt alles und ihr sagt, okay, ist ein potenzieller zukünftiger Besitzer. Wäre jetzt meine erste Frage, wie läuft es danach ab? Und die zweite Frage wäre so ein bisschen, wie macht ihr das denn? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Anfänger bin, wie könnt ihr Hunde vor Ort abschätzen und einschätzen und gucken, dass die auch wirklich zu mir passen?
Ja, also wir haben 2 verschiedene Fälle. Einmal haben wir Hunde auf Pflegestellen in Deutschland. Wenn wir den Fall nehmen, dann kann ich die Pflegestelle den Hund sehr gut einschätzen und sagen, passt der in das Zuhause? Ne? Weiß ich einfach, dass das da funktioniert. Dafür haben wir sehr erfahrene Pflegestellen, die das super machen. Das ist natürlich beim Hundeanfänger die optimale Variante, dass der den Hund von der Pflegestelle aufnimmt, ne? Weil der einfach dann wirklich schon viel Vorarbeit ist da geleistet worden auf der Pflegestelle.
Und man weiß auch schon, wie der Hund dann hier in Deutschland sich auch verhält, genau, und wie er so ein bisschen, genau, drauf ist und so. Und
genau, genau. Ne? Und dann kann wir auch einschätzen, wie ist der in der Stadt? Ne? Läuft der schon gut an der Leine oder muss man da noch dran arbeiten? Könnte der eben in der Wohnumfeld glücklich werden, wo derjenige ist? Kann er als Einzelhund leben? Weil das ist ja auch ein ganz großer Faktor. Ne? Ob das geht, was du eben erwähnt hast, dass Leute einen Hund kriegen, der total ängstlich ist, der überhaupt gar kein Einzelhund ist. Und die haben den dann alleine zu Hause und wissen gar nicht, wie das funktionieren soll. Der bräuchte dringend einen sicheren Ersthund, um sich zu orientieren. Aber den gibt's einfach nicht. Und das ist ganz fatal. Ne? Wo soll der arme Hund das denn lernen? Von wem? Ne? Der braucht den anderen Hund. Also daher sind diese Pflegestellen dann oft ganz wichtig. Und der andere Weg ist eben, dass der Hund direkt aus Spanien kommt. Da bieten wir aber auch an, dass man den Hund erstmal als Pflegestelle aufnimmt, nicht direkt adoptieren. Das finden wir nicht gut, weil man kennt den Hund ja noch gar nicht. Man weiß ja noch gar nicht, springt der Funke über. Ne? Man, ja, hat ein Foto oder, ja, 10 Fotos gesehen, aber das ist doch noch was ganz anderes als der lebendige Hund. Ne? Und deshalb bieten wir dann eben die Pflegestelle mit Option an. Und dann können die Leute gucken, wenn der Hund einmal angekommen ist und man hat den ein paar Tage bei sich zu Hause, dann kriegt man ja, merkt man ja, ich kriege das hin, das passt. Ne? Wir sind uns sympathisch, ne? Wir mögen uns.
Ja, naja.
So, ne?
Und wie läuft es dann ab, wenn ich dann jetzt gesagt habe, okay, das passt alles. Jetzt mal unabhängig davon, dass der vielleicht schon in Deutschland in der Pflegestelle wäre, das können wir gleich auch mal durchsprechen. Aber wenn er jetzt wirklich noch in Spanien ist?
Wir haben in Spanien vor Ort Leute, die super sind, da drin Hunde einzuschätzen. Ja, also die auch mit den Hunden spazieren gehen, die das einfach, ja, die Hunde einfach sehr gut beurteilen können. Und dadurch wissen wir einfach, ob diese Eigenschaften für dieses mögliche Zuhause passend sind. Ne? Mhm. Und da liegt einfach ein ganz toller Erfahrungswert in Spanien bei unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin vor, die da alles macht. Ja? Und da können wir sehr gut Auskunft geben.
Okay. Und wie kommen die dann nach Deutschland?
Zugelassene Transportunternehmen dürfen Hunde nur transportiert werden. Deshalb, das sind dann große Sprinter, sage ich mal, die komplett umgebaut sind mit Hundeboxen, mit Klimaanlage und so weiter. Und wo die Hunde dann, wir transportieren ungefähr einmal im Monat die Hunde aus Andalusien zu 2 Entladestellen in Deutschland.
Okay, und dann fahre ich irgendwo hin und hole die dann ab, oder wie läuft das ab?
Ja, genau, genau. Wir machen das sogar so, bei uns ist das wirklich echt schön organisiert. Wenn der Fahrer losfährt, gibt es schon eine WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind. Und dann kann man den Live-Standort von dem Auto die ganze Zeit verfolgen. Man weiß also genau, wo sein Hund ist.
Okay, verstehe.
Ist. Das ist echt niedlich. Und dann ist man an einem Ladepunkt. Da wird man auch betreut von unserem Verein. Wir sind dann auch da. Und ja, dann wird der Hund eben übergeben. Und das ist immer ein sehr schöner und auch emotionaler Moment, auf jeden Fall.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich hatte selbst mal einen Hund schon zur Pflege gehabt. Und da war das auch so, dass wir den abgeholt hatten. Und da waren aber auch ganz viele, die wirklich die Hunde schon dann, ja, sich auf ihren Hund gefreut. Ich wusste, das wird bei mir nur eine Pflegestelle bleiben. Aber die dann wirklich schon so ein bisschen mit der Hoffnung, dass es dann halt auch ihr Hund wird. Und das war schon wirklich sehr, sehr schön. Okay, wie ist das dann, wenn ich jetzt einen Hund von euch habe? Helft ihr mir dann? Seid ihr weiter Ansprechpartner für mich?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ja auch unfair, wenn das nicht so wäre. Ne? Wir haben für die einzelnen Rassen oder auch unsere Mischlinge jeweils Ansprechpartner, die zuständig sind. Außerdem noch den Vorstand. Wir haben Hundetrainer bei uns im Verein, wo man die auch dann mal ein Telefonat führen können, wenn es mal richtig problematisch wird, wo man sagt, da wäre toll, wenn wirklich mal ein Hundetrainer telefonieren könnte. Das ist vor allem in den ersten Tagen so wichtig. Ne? Wie kriege ich den Hund Stuben rein? Wie kriege ich den zur Ruhe? Ne? So ein paar einfach so Sachen, die man, wenn man öfter schon Pflegehunde hatte oder einen Hund frisch aus dem Ausland hat, weiß, worauf es ankommt. Und das kann man dann eben gut Hilfestellung leisten. Ich sage immer wohl, wir ersetzen natürlich nicht das eigentliche Hundetraining, ne? Oder dass man vielleicht wirklich in eine Hundeschule gehen muss und wirklich sich mit dem Hundetrainer da auch Hilfe suchen muss. Das können wir natürlich von Ferne nicht ersetzen. Das muss natürlich derjenige schon selber leisten. Aber diese prinzipielle Hilfestellung und Ansprechpartner zu sein, das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
Okay. Und was passiert, wenn das jetzt nicht so klappt? Also wenn ich merke, okay, das mit dem Hund und mir, das wird nichts.
Ja, also wir haben ganz selten natürlich auch mal wirklich die Extremfälle, wo man sagt, das klappt da gar nicht und wir müssen eine andere Pflegestelle finden für den Hund. Das haben wir, weiß ich nicht, einmal im Jahr vielleicht, dass das vorkommt. Und ganz auch mal ganz die Fälle, wo die Leute dachten, vielleicht adoptieren sie diesen Hund, aber sie merken, es funktioniert doch nicht mit dem anderen Hund oder sie sagen doch, der ist mir zu wuselig oder ist doch nicht meiner. So, das muss man den Leuten dazugestehen, dafür machen wir das ja. Und dann, der ist ja weiterhin in der Vermittlung. Der ist ja sowieso bei uns auf der Webseite. Und wenn dann Anfragen kommen, dann wird der einfach vermittelt, ganz normal. Ne? So, also wie auch der andere Prozess wieder war. Ja. Und wie gesagt, wenn man diesen ganzen anderen extremen Fall hat, wo man sagt, das geht gar nicht gut, dann finden wir immer im Verein eine Lösung. Also immer jemand, der sagt, ich übernehme den wohl. Also immer eine andere Pflegestelle, der dann einspringt, wo man sagt, der kann dann umziehen dahin.
Okay. Ja, du hast gerade gesagt, so oft passiert das gar nicht.
Nee, weil wir einfach diese gute Vorarbeit leisten. Ne? Also weil wir einfach unheimlich viel Mühe vorher uns machen, um alles zu klären, zu besprechen und intensiv da diese Arbeit leisten, dann hast du eben auch nicht so oft diese Probleme, ne? Weil wir einfach viel wissen. Ne?
Ich habe so, also wie ist das denn vor Ort? Ihr habt ja in den Tierheimen habt ihr ja Betreuer von Hunden und sowas. Können die Hunde dann auch immer ganz gut einschätzen? Also da kann ich dann auch anrufen und fragen, wie ist der so? Und ja, kann ich mich darauf dann so verlassen?
Ja, also wir haben eine Beschreibung vom Hund auf der Webseite und die erstellen wir natürlich an dem, was wir aus Spanien Informationen haben. Und darauf kann man sich auf jeden Fall verlassen. Ne? Es gibt da schon mal so Spezialfälle, ne? So kann der in die Stadt oder was ist da so? Ne? Das muss man dann im Einzelfall klären. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall kann man sich darauf verlassen. Das ist wichtig, ja.
Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass es oft so ist, dass vor allem, wenn Hunde dann so im Tierheim sind, dann ist das ja, oder vielleicht, die haben ja ihre Vorgeschichte, manche, nicht jeder hatte ja schon mal einen Besitzer, manche kommen einfach direkt von der Straße oder ähnliches oder ihr Leben lang schon im Tierheim. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das manchmal dann für sie auch einfach eine Umstellung ist, dann nach Deutschland zu kommen und auch Stress manchmal bedeutet mit den hier andere Geräusche, andere Gerüche und so weiter. Würde es vielleicht Sinn machen, als Anfänger dann nicht direkt aus Spanien zu holen oder aus dem Ausland zu holen, sondern vielleicht dann doch eher immer zu sagen, ich hole den nur von einer Pflegestelle?
Macht auf jeden Fall Sinn als Anfänger, dass man einfach eine gute Betreuung hat und einfach eine gute Einschätzung hat. Ne? Oder einfach wirklich in unsere Tierheime geht. Ne? Da sind ja auch ganz tolle Leute, die einem viel raten können und die den Hund auch gut einschätzen. Man kann den Hund selber erleben. Ne? Also als Hundeanfänger finde ich das schwierig, wenn man den Hund direkt aus dem Ausland holt, ohne dass man wirklich genau weiß, was da auf einen zukommt. Ne?
Ja, vor allem, weil ich glaube, vor allem manchmal diese Hunde, die bringen ja auch die ein oder andere Geschichte mit sich und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man jemanden hat, der damit umgehen kann dann in diesen Fällen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, hey, ich so für die nächsten 10 Jahre ein Hund ist doch nicht so meins, aber ich würde gerne unterstützen, kann man ja auch einfach sagen, ich werde Pflegestelle. Und
Nein. Nee, also als Pflegestelle braucht man den berühmten sicheren Ersthund. Ne? Was heißt, man muss schon selber einen Hund haben.
Okay.
Und damit eben der neue Hund sich an dem orientieren kann, das ist auch emotional wichtig, weil wenn man nur einen Hund hat, den man wieder abgeben muss, ist es sowieso schwierig als Pflegestelle, aber das ist dann noch schwieriger, wenn der eine Hund wieder geht. Ne? Also das möchte man nicht so gerne. Also man braucht einen Hund.
Und so aus deiner Erfahrung, die du ja bestimmt zuhauf hast, würdest du zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde gerne einfach die Hunde im Ausland unterstützen, dann muss es ja auch nicht immer so sein, dass ich sage, ne, wir haben ja auch gerade gesagt, die Tierheime sind ja auch voll, aber wie könnte ich denn anders unterstützen, wenn ich wirklich sage, mir geht es jetzt wirklich um die aktive Hilfe für die Tiere im Ausland?
Man kann natürlich selber hinfahren und einfach viele Tierheime oder auch unsere Stationen, da kann man ehrenamtlich sich engagieren und einfach mal eine Woche vor Ort helfen. Ne? Das ist einfach eine tolle Erfahrung.
Das kostet das Geld? Muss ich dafür was zahlen oder ist es?
Nee, man muss nichts zahlen. Man kriegt auch kein Geld. Ne? Man muss seine Unterkunft bezahlen, seinen Flug. Verpflegt wird man meistens auch so ein bisschen mit, aber das so diese Basiskosten hat man schon. Aber natürlich kostet das kein Geld. Ne? Und man muss einfach viel Nerven und Leidenschaft mitbringen und sagen, habe ich Lust zu. Ne? Ich muss auch einfach viel sauber machen. Ne? Das gehört einfach dazu. Ne? Mit Hunden spazieren gehen, sich ganz viel mit Welpen beschäftigen. Wir haben ganz viele Welpen in Spanien.
Aber das ist bestimmt ein harter Job.
Ja, es ist ein harter Job. Ja, ist natürlich super süß, auch mit den Welpen zu spielen und mit denen spazieren zu gehen und so weiter. Aber man muss eben auch viel sauber machen. Das ist aber so.
Wäre das nicht auch eine tolle Sache, wenn ich so sage, oh hey, auf der Webseite gefällt mir ein Hund. Ich meine, letztendlich ist ja ein Hund vielleicht auch eine Entscheidung für die nächsten 15 Jahre, das dann zu sagen, ich fahre jetzt wirklich einfach hin und lerne den erstmal wirklich vor Ort kennen?
Theoretisch denkbar, aber es ist schon sehr aufwendig. Ne? Also vielleicht wäre dann der Weg andersrum besser, dass der nach Deutschland kommt, man ihn hier kennenlernt. Aber alles ist möglich, ja.
Okay. Und was würdest du sagen, welche Hunde, oder habt ihr das oft, dass ihr Hunde kriegt, wo ihr sagt, die vermitteln wir nicht oder die stellen wir gar nicht erst ein?
Es ist natürlich schon so, also das Thema Trauma bzw. sehr, sehr ängstliche Hunde ist natürlich auf jeden Fall auch ein Thema bei den Galgos vor allem, dass die Hunde so viel Angst vor Menschen haben, dass man sagt, wie soll dieser Hund ein glückliches Leben in Deutschland führen unter so vielen Menschen? Ja, also hier ist es ja automatisch so, ne, dass jeder hat sein Leben, ne? Da sind immer Menschen. Es kommen Leute zu Besuch, man muss spazieren gehen, diese ganzen Dinge. Und ob ein Hund dann nicht vielleicht in einer Hundegruppe mit anderen Galgos, mit viel Auslauf in Spanien sich wohler fühlt, wo er viel weniger Kontakt mit Menschen hat. Ne? Mhm. Solche Fälle muss man einfach immer sehr speziell betrachten und sich überlegen, tut man dem Hund wirklich was Gutes, wenn man ihn jetzt in den deutschen Alltag schleift und sagt, du musst jetzt lernen, dass das schön ist. Vielleicht wird er das nicht schön finden.
Gibt es denn wirklich Hunde, wo du sagst, boah, also nicht jeder Straßenhund ist todunglücklich?
Also in Spanien haben wir ja wenig Straßenhunde, ne? Mhm. Also die werden schon auch immer sehr schnell, es werden zwar viele ausgesetzt, aber die werden auch sehr schnell, sagen wir mal, eingesammelt und in die Station gebracht. In anderen Ländern ist das ja viel extremer, dass es da richtige Straßenhunde gibt, die auch jahrelang auf der Straße leben. Für so einen Hund finde ich es schon schwer, wenn der ein sehr eingeschränktes neues Leben haben soll. Also wenn er zum Beispiel plötzlich keinen Garten hat oder in der Innenstadt leben muss und immer nur alleine ist. Also das, für so einen Hund finde ich das dann echt traurig. Ne? Aber ich verstehe auch, dass es viele Straßenhunde in vielen verschiedenen Ländern geht es auch einfach nicht gut. Ne? Und da überfahren zu werden, ist dann die andere Option, ist vielleicht dann doch schöner in Deutschland in einem schönen Zuhause. Ne? Mhm. Aber auch das muss man dann berücksichtigen, wenn man den Hund auswählt, kann ich so einem ehemaligen Straßenhund wirklich ein schönes Leben bieten, ne? Der sich dann wohlfühlt und nicht eingeschränkt wird. Ne?
Ja.
Also so ähnlich wie wenn ich eine Freigängerkatze habe, die immer draußen rumstromern durfte und plötzlich sage ich,
ja,
du lebst jetzt nur noch in der Wohnung. Du kannst nur noch aus dem Fenster gucken. Die Katze ist ja ihr Leben lang todunglücklich.
Die tritt irgendwann total durch.
So, ne, deshalb. Und das ist so ähnlich, muss man sich das überlegen, wenn man, wo kommt der Hund her? Was hatte der bis jetzt für ein Leben?
Hm.
Wird der glücklich bei mir? Ne? Also einfach auch ein bisschen selbstkritisch dann mal zu sein, ob man wirklich dem Hund was bieten kann, was für ihn auch wirklich das Schöne ist am Leben. Ne?
Und dem was Gutes tut wirklich damit.
Ja, genau.
Okay, und wie ist das, wenn die Hunde vor allem aus der Straße kommen, so, dann kann das ja schon sein, dass da die ein oder andere Krankheit, vor allem in Spanien, also Mittelmeerkrankheiten und sowas ist ja Thema. Kann das auf mich zukommen? Weiß ich das vorher?
Ja, also es gibt ja nicht nur in Spanien, sondern das ist ja, zum Beispiel die Leishmaniose ist eine der berühmten Mittelmeerkrankungen. Das zieht sich ja über Spanien, Italien, Griechenland bis so rüber in die osteuropäischen Länder.
Ja.
Da gibt es überall schon Leishmaniose und auch diese Sandmücke, die diese Krankheit überträgt, die kommt durch den Klimawandel immer weiter in den Norden. Also es sind auch schon Sandmücken in Baden-Württemberg gesehen worden. Also insofern ist das mit den Mittelmeerkrankheiten, wird sich noch verändern in den nächsten Jahren. Aktuell ist es sicherlich so, dass das vor allem eben diese Hunde aus den Ländern betrifft. Und da gibt es eben mehrere Krankheiten, die eben auch von Zecken übertragen werden oder eben von dieser berühmten Sandmücke. Und wir testen die Hunde vorher und gucken, was hat der Hund. Wird das schon in Spanien möglichst behandelt. Ne? Wir testen eben auf Leishmaniose, Ehrlichiose, Anaplasmose und eben auf Filarien, also Herzwürmer.
Okay, gut. Und wenn jetzt ein Hund sowas hat, sollte man als Anfänger davon absehen? Oder sagt ihr, auch selbst wenn er sowas hat, ist das gut behandelbar? Oder damit war es klar?
Ich finde eine Krankheit nicht unbedingt ein Problem für einen Hundeanfänger. Also gerade jetzt diese verschiedenen Krankheiten, die man jetzt gut behandeln kann, wie Ehrlichose, Anaplasmose oder Filarien, die werden in der Regel einmalig behandelt und dann muss man die vielleicht noch mal kontrollieren jährlich. Aber das ist gar keine chronische Erkrankung. Die Leishmaniose ist eine chronische Geschichte. Da muss man schon einen versierten Tierarzt haben. Also ohne den ist man vielleicht ein bisschen überfordert, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn man einen guten Tierarzt an der Hand hat, kann man das auch gut stemmen, würde ich sagen.
Hast du da so Erfahrungswerte, was für finanzielle Belastungen da auf mich zukommen oder hält sich das in Grenzen?
Ja, es ist sehr, sehr, also bei den verschiedenen Krankheiten sehr unterschiedlich, ne? Wir müssen natürlich leider sagen, dass Tierarztkosten einfach insgesamt ja sehr gestiegen sind.
Das ist Wahnsinn,
in den letzten anderthalb Jahren. Also das auf jeden Fall. Und da ist die Leishmaniose gar nicht sehr teure Krankheit in dem Sinne, ne? Wenn ich das Verhältnis setze, was ich jetzt, wenn ich eine OP habe oder so, ne, was da auf mich zukommt. Also durch eine chronische Erkrankung habe ich einfach laufende Kosten. Mhm. Und da kann eben immer laufende, ne, alle paar Monate Bluttests, konstant Medikamente, ne, die sind aber nicht so teuer. Aber eben ab und zu kann auch mal ein Tausender sein in einem Monat, wo ich da mal teure Medikamente kaufen muss. Kann auch vorkommen, ne?
Okay. Und wie ist das so mit Impfungen für Welpen und ähnliches und andere, für die Kosten auch vielleicht?
Ja, also ich kann jetzt nicht im Einzelnen die Kosten sagen. Die in Spanien, unsere Hunde werden einfach komplett geimpft. Das müssen sie ja sein vor Ausreise, sonst dürfen sie ja gar nicht über die EU-Grenzen reisen. Die werden also komplett geimpft, wenn die hier ankommen, ne? Das ist, und da sollte man auch darauf achten, ne, dass einfach die Hunde wirklich, ja, gesundheitlich gecheckt sind und auch hier gesund ankommen. Das ist wichtig.
Okay. Und gibt es was ich vorbereiten kann, wenn so ein Hund dann da ist? Und gibt es irgendwas, was ich vorher, keine Ahnung, machen sollte, beachten sollte? Vielleicht auch so die ersten Tage oder ähnliches?
Ja, auf jeden Fall sollte man sich einfach Zeit nehmen, ne? Dass man einfach weiß, ich habe jetzt
immer guter Rat.
Ja, ne? Dass ich nicht sage, ich habe 1000 Termine und dann muss der Hund irgendwie mit. Andererseits soll der Hund natürlich auch meinen Alltag kennenlernen und nicht denken, oh super, ne? 2 Wochen lang hat die Tante ganz viel Zeit für mich und danach gar nicht mehr. Ne? Das ist natürlich auch der verkehrte Weg. Aber zumindest, dass man einfach sagt, ich kriege jetzt nicht ganz viel Besuch, zum Beispiel die ersten Tage, ne? Dass man erstmal den Hund in Ruhe ankommen lässt, ihn mehr beobachtet, ihm einfach auch Raum gibt, anzukommen, zu erleben. Ich sage den Leuten immer, ihr müsst mal überlegen, was der Hund in wie vielen Stunden durchgemacht hat, ne? Also der ist abgereist aus Andalusien, innerhalb von 24 Stunden in Deutschland, komplette Klimaänderung.
Natürlich, der Megastress.
Ne? So, ne? Also was da so passiert in so einem kleinen Gehirn eigentlich, ne? Und er wird nicht übermorgen perfekt an der Leine laufen, Sitzplatz bei Fuß können. Das geht nicht, ne? Also deshalb Zeit geben, sich selber und dem Hund, ne? Und einfach, ja, nicht zu viel wollen in der ersten Zeit, ne? Ja.
Gibt's da so Sachen, wo du sagst, oh, aus Erfahrung, das sind so typische Fehler, die man vielleicht machen kann oder die schon gemacht wurden, wo du manchmal sagst, so, oh, das sollte man echt vermeiden?
Ja, die zu hohen Erwartungen eigentlich, ne? Also das ist sicherlich, wo viele Leute, ja, den Hund einfach, ja, zu hohe Erwartungen an den Hund stellen, was er wann schon können soll oder wie er funktionieren soll fast schon, ne? Also das finde ich immer so ein bisschen, wo ich denke, Leute, habt doch mal ein bisschen Geduld, ne? Also das geht alles nicht von heute auf morgen.
Das heißt, die Leute kommen dann und sagen dann, okay, keine Ahnung, der ist jetzt seit einer Woche hier, aber der kommt immer noch nicht zurück, wenn ich ihn rufe.
Ja, also das passiert, also es ist subtiler eigentlich, ne? Es sind so die Kleinigkeiten, ne? Oder der Hund wird nicht stubenrein. Das ist ja immer eine Sache.
Richtiges.
Das ist eine eigene Präzision, die man eigentlich da an den Tag legen muss, ne? Mit jedem Hund, der stubenrein werden muss, muss man einfach ganz oft rausgehen, ne? Also diese berühmten wie vielen Welpen nach dem Fressen, nach dem Schlafen, nach dem Spielen, ne? Mhm. Zusätzlich ihn noch genau beobachten, wenn der irgendwie schnüffelt, zack, raus. Und wenn ich das nicht oft genug mache und ihn dann draußen lobe wie blöd, dann lernt er das ja auch nicht, ne? Also insofern, da muss ich aber sehr konsequent sein und das auch tun, ne?
Ja. Und ich denke, allein bleiben wird wahrscheinlich auch so ein Thema sein, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall, vor allem wenn das dann ein Einzelhund ist, der ja meistens in Spanien nie als Einzelhund gelebt hat, meistens in der Gruppe. Und plötzlich ist der ganz alleine, ne? Also, und das ist natürlich so, dass da braucht man wirklich viel Zeit, ne? Also, man kann nicht erwarten, dass man die nach einer Woche mal eben ein paar Stunden alleine lassen kann, ne? Das geht einfach nicht, ne? Also, da muss man auch schon ein bisschen Strategien entwickeln, wie das so gehen kann. Und das auch wirklich ganz, ganz langsam üben, ne? Das ist dieses berühmte Minutenweise, ne? Daher, ja.
Gibt es denn so Geschichten, wo du sagst, oh, die sind dir im Gedächtnis geblieben?
Ja, ach so, es sind natürlich mal viele Sachen. Zum Beispiel meine eigene Galga, eine von meinen ersten, die war zum Beispiel, war das ein Angsthund, war auf jeden Fall sehr, sehr zurückhaltend, fand Menschen irgendwie auch doof, wollte sich nicht anfangen lassen am Anfang. Und nach einem Jahr hat sie mich angestupst, ne, so gegen meine Hand gestupst, weil sie getreichelt werden wollte. Mir ist fast der Kaffee aus der Hand gefallen. Ne, weil ich dachte, ne, so. Und deshalb meine ich, man muss dem Hund Zeit geben. Ne? Und dann stand sie so, guckte mich an und ich so, okay, du willst gestreichelt werden, nach einem Jahr. Ne? Ich konnte sie vorher immer streicheln, aber dann bin ich immer zu ihr gegangen. Ne? Und plötzlich hat sie das eingefordert. Ne? Und das sind natürlich so Sachen, wo du denkst, wow, ne, das entwickelt sich dann auch. Ne? Oder auch ein Podenco-Mischling in Spanien war der sehr, sehr, ja, wirklich ängstlich, wo wir schon dachten, ob das wirklich Sinn macht. Aber da hatten da jemanden, die auch als mit einer Verhaltenstherapeutin zusammengearbeitet in der Pflegestelle und die gesagt hat, nee, ich denke, das kriege ich hin, ich habe da ein gutes Gefühl bei dem. Ja. Und der ist fast ein normaler Hund heute. Ne? Und die hat natürlich auch ganz viel Arbeit und sehr viel Fachwissen reingesteckt, das Richtige zu tun. Aber das ist wirklich ein Beispiel, wo du sagst, wow, das ist echt so toll geworden mit dem. Ne?
Wie schön.
Ja, ja.
Und was mir gerade noch eingefallen ist, was so für mich Thema wäre, was kostet das denn, wenn ich jetzt bei euch einen Hund holen möchte? Muss ich da was zahlen oder muss ich den Transport bezahlen?
Na, der Transport wird natürlich von uns bezahlt, aber wir haben eine Schutzgebühr. Und bei uns sind das 460 Euro. Ne? Es ist einfach ein Kostenbeitrag zu unseren ganzen Kosten, die wir haben.
Eure Arbeit auch, ja.
Ja, ja, gut, aber das mit unserer Arbeit wird ja nicht bezahlt. Das machen wir das freiwillig und ehrenamtlich. Aber die Hunde werden ja in Spanien kastriert, geimpft, entwurmt, gentransportiert. Wir haben hier vielleicht noch Tierarztkosten. Also das ist einfach schon ein Kostenapparat, den wir da haben, ne? Und gefüttert und so weiter. Ne? Also das ist schon, wenn man sich überlegt, was jemand für Hunde vom Züchter zahlt.
So mittlerweile sind das fast zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ich bin fast zum Glauben abgefallen.
So, ne? Und wenn ich sage, ich habe hier auch tolle Welpen, die kosten in Anführungsstrichen nur 460 Euro, haben aber keine Papiere, aber vielleicht sind es trotzdem dafür vielleicht die gesünderen oder die lustigeren. Ne? Also ich bin da sehr, ich denke mal, gerade wenn jemand auch einen Welpen möchte, im Tierschutz gibt es genug Welpen. Also da kann man auch wirklich mal gut gucken.
Wie erkenne ich denn jetzt, ob so ein Verein wirklich seriös ist? So als Laie. Wenn ich jetzt ins Internet gehe und ich sehe jetzt die ganzen Webseiten, es gibt ja, oh Gott, x Vereine, die aus dem Ausland Hunde herholen, aber nicht jeder ist ja wirklich gut.
Nee, das stimmt, das stimmt. Also ich würde zum einen gucken, ist der Verein ein eingetragener Verein? Gibt es einen Ansprechpartner für meine Fragen? Also gibt es Fragen und gibt es also Transparenz, ne? Wenn ich wissen will, was ist da los und so weiter, ne? Dass mich das. Und eben ganz wichtig, was wir eben schon hatten, es darf keinen Zeitdruck geben, ne? Zu sagen, du musst jetzt, ne? Weil dann ist es verkehrt. Es gibt auch schon mal, habe ich gehört, jemand sagte, nee, die haben gesagt, ich muss mich jetzt entscheiden, weil morgen nimmt sonst jemand anders den Hund. Dann, das darf einfach nicht, ne? Wie ich schon sagte, die Entscheidung ist für so eine lange Zeit. Da muss einfach Ruhe sein, ne? Und ein Punkt, den wir noch nicht hatten, der aber auch ganz wichtig ist, sind diese Traces-Dokumente. Daran kann man auch einen seriösen Verein erkennen, weil es dürfen Tiere innerhalb von Europa nur mit Traces-Dokumenten transportiert werden.
Ah, okay.
Das ist ein System, was von den Amtstierärzten kontrolliert wird, sowohl im Land, wo die Hunde abreisen, als auch wo sie ankommen. Und was eben, wo alles eingegeben wird. Und jedes Tier, was transportiert wird, hat ein eigenes Dokument, wo genau drin steht, wo es losfährt, wo es ankommt, welche Route, wie viele Stunden und so weiter. Das kann man genau nachvollziehen. Und alle Vereine, die Hunde aus dem Ausland holen, sind verpflichtet, mit diesen Dokumenten zu arbeiten, also mit diesem System zu arbeiten. Ja,
ja.
Das ist Pflicht. Und wenn es der Verein nicht hat, dann ist das nicht in Ordnung, weil es ist Pflicht. Es geht nichts anderes. Und es ist auch gut, weil dadurch werden die Transporte auch überwacht. Ne? Also weil dadurch ist auch sichergestellt, dass der Transport ordnungsgemäß und einfach auch auch tierschutzkonform verläuft. Ne?
Mhm.
Diese berühmten Welpenhändler, die man so kennt, ne? Da ist nichts mit Traces natürlich, ne? So, ne?
Woher?
Deshalb, also das ist natürlich ganz klar, dass da passiert eben nichts, was eben irgendwie tierschutzgerecht ist, ne? Mhm. Und deshalb finde ich es eigentlich auch gut, dass es das gibt, solche Systeme, weil wir dadurch auch sagen können, wir tun was für den Tierschutz und wir passen auf unsere Tiere auf und auf unsere Hunde, ne? Dass die einfach gut hier ankommen.
Ja. Okay, und wenn ich jetzt so einen Verein habe und ich nehmen wir mal an, ich gucke jetzt, okay, der ist irgendwie eingetragen und suche mir jetzt einen Hund aus und die sagen, ja, ist klar, wir bringen den vorbei, ohne jetzt weiter Fragen zu stellen, dann sollte ich schon Abstand davon nehmen.
Genau, das ist genau das, was eben nicht geht. Weil ich habe gesagt, wir fragen ganz viel über den Interessenten, um zu gucken, ob es passt. Wenn der Verein mir keine Fragen stellt und sagt, hier kannst du haben, das ist nicht in Ordnung, ne? Weil der wird genauso leicht sagen und schnell sagen, wenn es hinterher Probleme gibt, ist nicht unser Problem. Du hast ihn jetzt adoptiert, ist deiner, ne?
Ja.
Ich habe schon Leute gehabt, die mir eine E-Mail geschrieben haben, gesagt, ja, der Verein, der antwortet mir nicht mehr. Ich will den Hund nicht. Was soll ich machen? Wo ich dann denke, das geht nicht, ne?
Mhm.
Also, wo ich dann immer sage, nervt den Vorstand von diesem Verein. Die sind für ihre Hunde verantwortlich. Die müssen sich kümmern, ne?
Eigentlich ist es ja schon unseriös, wenn ich einfach nur aufgrund eines Bildes einen Hund kaufen kann, ja, oder?
Total, total. Weil, ich meine, schöne Fotos kann jeder machen, ne?
Oder traurige in dem Hund. Fall ja oft.
Oder eben genau, ich gerade sagen, jämmerliche Fotos, wo einer aussieht, wo du denkst, oh Gott, der Arme, ne?
Hm.
Ja, aber ne, der Arme lebt 10 Jahre in meinem Haus, ne? Also oder in meiner Wohnung. Ne?
Ja, ich denke mir halt auch.
Mein Sofa.
Man hat ja auch letztendlich, man führt ja eine Beziehung zu dem Hund. Und ja. Es ist ja irgendwo auch eine Art Partner, den man dann ja sich ins Haus holt für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und irgendwie sollte die Auswahl dann doch ein bisschen ausführlicher passieren, als ein Bild zu sehen und zu sagen, den nehme ich.
Ja, also das ist vollkommen unseriös, ne? Deshalb. Also natürlich ein paar Fotos, um den Hund mal zu sehen, das ist ja auch in Ordnung, ne? Aber dann muss ja noch ganz viel passieren, ne? Also das reicht nicht aus, ne? Und wenn ich nur darf, was ich auch schon erlebt habe von anderen Vereinen, wie ich gehört habe, man sieht ein paar Fotos, dann kriegt man einen Vertrag zugeschickt, muss den unterschreiben und bezahlen. Und dann kommt der Hund.
Mhm.
Wo ich so denke, wow, ich habe also was gekauft, wie als ob ich ein Auto bestelle, ne? Also ja. Wenn ich, ne? Aber beim Auto sind alle das Gleiche, ne? Beim Hund nicht. Und das ist doch so, ne? Es ist ja keine Massenware, ne? Sondern es ist ja ein Individuum. Das kann man doch nicht einfach so sich aussuchen, ne? Und bestellen fast so. Das geht nicht.
Hast du noch einen Rat an Leute, die Kinder zu Hause haben und sagen, wir wollen uns einen Hund aus dem Ausland holen? Sagst du, da gibt es Sachen, auf die man achten sollte?
Ja, also da würde ich auf ganz, ganz viel Seriosität des Vereins achten, ne? Weil gerade da, bevor da irgendwelche schlimmen Dinge passieren und wenn die Kinder klein sind, würde ich auch nicht einen Hund aus dem Ausland holen, der nicht hier auf einer Pflegestelle war, ganz ehrlich, ne? Also fände ich das Risiko zu groß. Also wenn der nicht im Ausland quasi schon mit Kindern Kontakt hat, wo die sicher sagen, nee, der ist wirklich kinderfreundlich und man dem auch vertrauen kann, ne? Aber da hätte ich zu große Sorge, dass das vielleicht dann doch nicht funktioniert, wie man sich's wünscht, ne?
Ja. Gibt's denn so Vorurteile, wo du sagst, damit würdest du gerne mal aufräumen, was Leute über euch denken oder sowas oder über eure Hunde denken, wo du sagst, das stimmt gar nicht?
Ja, also es gibt einen Spruch, ne? So, warum lässt ihr noch Hunde aus dem Ausland holen? Dann haben wir noch hier im Tierheim, ne? So. Und dann sage ich immer, zum einen sind wir ja nicht die Konkurrenz zu den Tierheimhunden, sondern wir sind Konkurrenz zu den Hunden vom Züchter eigentlich, ne? Weil wir können oft Hunde haben oft Hunde, die einfach jung sind, die unkompliziert sind, die nett sind, die eben, ja, ne, die einfach ein Zuhause suchen und einfach ein unkomplizierter Familienhund sind. Ne?
Mhm.
Und die können wir dann bedienen, die brauchen dann eben nicht zum Züchter zu gehen, diese Leute. Ne? Oder eben, wie gesagt, viele Welpen, die wir dann eben haben. Ne? Und unsere Hunde, also jetzt auch von der Galgenhilfe, die landen auch nie im Tierheim, ne? Weil wir nehmen unsere Hunde auch immer zurück. Wir haben Situationen gehabt, Scheidungen, plötzlich ging nichts mehr, ne? Auch nach Jahren noch. Mhm. Auch dafür finden wir Lösungen und wir nehmen dann unsere Hunde auch wieder auf.
Finde ich gut, ihr fühlt euch richtig verantwortlich für die Tiere.
Ja, absolut, ne? Absolut. Ne? Also es sind unsere Hunde.
Ja. Okay, cool. Ja, auf jeden Fall schon mal spannende Geschichte. Für alle, die Interesse haben an einem Hund von euch, ich blende auf jeden Fall euren Link unten ein. Dann kann man sich an euch wenden. Und ja, ich glaube, ich habe schon mal jetzt alles gefragt, was mich jetzt schon großartig. Auf jeden Fall, da läuft gerade schon jemand hinter dir lang, sehe ich.
Ja, genau. Ich muss ja natürlich auch mal Hunde rum, ne? Ich bin ja selber auf Pflegestelle und habe eigene Hunde.
Aber
und
etwas so größer, wenn er schon hinten am Stuhl.
Aber das war jetzt, ich habe ja gesagt, ich nehme Hunde auf, wenn Leute im Urlaub sind. Das ist ein Hotelgast gewesen.
Okay.
Das war jetzt ein Australian Shepherd. Auch solche Hunde dürfen dann mal mehr auf Urlaub machen.
Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, das hattest du vorhin kurz erwähnt, das würde ich gerne mal ganz kurz erwähnen. Ihr habt nämlich nicht nur Galgos. Auch wenn ihr die Galgo-Hilfe seid, ihr habt auch andere Hunde.
Genau. Deshalb, wir haben Podencos, natürlich auch einfach eine Rasse, die viel in Andalusien vorkommt. Dann viele Jagdhunde auch oder Jagdhundmischlinge. Und dann alles, was es so an kleinen und großen Mixen irgendwie gibt. Ne? Also das ist alles dabei. Und eine Rasse, da läuft hier gerade einer rum. Den kann ich mal kurz noch in die Kamera halten. Das ist ein Ratonero Bordejero Andaluz. Ne?
Das auch ist ein Andalus.
Ja, das ist ein andalusischer Terrier. Eine eigene Rasse in Andalusien. Ganz, ganz nette Hunde. Sehr familientauglich. Und den habe ich gerade aktuell als Pflegehund. Also daher ist der auch gerade bei mir. Aber der hat jetzt ein Zuhause gefunden.
Der zieht okay, also nicht anrufen, nicht vermittelbar.
Aber von denen haben wir auch wieder welche. Oder Mischlinge damit. Also es gibt eine unendliche Vielzahl. Ne? Und wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem mehrere Huskies aus Andalusien. Warum jemand in Andalusien einen Husky anschafft, weiß ich nicht. Ne? So, also deshalb, bei uns findet man fast alles.
Wie kam es dazu? Das war dann eine Zucht aufgelöst oder wie kam es?
Also unterschiedliche Quellen. Aus unterschiedlichen Quellen. Ne? Ich glaube jetzt so in den letzten Monaten 4, 5, 6 Huskies. Ja.
Ach krass. Okay, also ihr habt wirklich man kann sagen, ihr habt eine Vielzahl an Hunden.
Genau, absolut.
Alles
querbeet.
Ne?
Alles
querbeet. Ja. Jeden was dabei.
Und die gibt es natürlich auch gerne bei uns. Ne? Die finde ich auch wunderschön, aber auch eben viele andere Rassen.
Oder bei den Galgos muss ich da mich drauf einstellen, aber mit Jagdtrieb und ähnlichen und nicht von der Leine? Oder habt ihr da auch manchmal Tiere, wo ihr sagt, oh, die sind so Anfänger geeignet und die haben gar nicht so großen Jagdtrieb?
Also es ist so, dass ein Galgo ist ja ein Sichtjäger. Das heißt, der sieht etwas, was sich bewegt und dann rennt er hin und jagt das genau. Und in der Regel kann man die eigentlich gut ableinen in wildarmen Gebieten, weil wenn sie nicht sehen zu jagen, bleiben sie eigentlich sehr gut bei einem, weil die sehr gut dafür doch zu trainieren sind und auch eine gute Bindung aufbauen zum Menschen.
Also immer im dichten Wald spazieren gehen.
So, ne? Also man muss einfach genau wissen, was man tut. Wir haben sogar manchmal Galgos, die Anfänger geeignet sind, ne? Weil Galgos sind sonst in vielen Dingen sehr, wie könnte man schon sagen, anspruchslos, ne? Also die brauchen jetzt nicht 1000 Stunden Kopfarbeit oder so, ne? Sondern die sind sehr, die schlafen gerne, die sind sehr energieeffizient, die schlafen viel und dann wollen sie mal rennen, Power und dann ist auch wieder gut, dann ist wieder Sofa angesagt.
Cool. Aber wenn jemand weitere Fragen nochmal zu den Details hat, kann er sich ja immer an euch wenden.
Ja, absolut. Absolut.
Und ja, cool. Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch.
Ja, bitte.
Und ich werde auf jeden Fall für alle, die Fragen haben, wie gesagt, die Links stehen unten nochmal drin. Und genau, ja, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend.
Ja, dir auch. Danke fürs Gespräch und bis irgendwann wieder. Tschüss.